Bitte erlaubt mir zwei ganz kurze oder eine ganz kurze Bemerkung am Anfang zu machen. Etwas, was auch wichtig ist für die Devotees, die neu dazugekommen sind. Wir haben lange hin und her überlegt, bevor wir dieses Bhakti-Retreat gemacht haben. Wir haben irgendwie beobachtet, dass das alte Konzept, das heißt ein Ferienlager, ein spirituelles Ferienlager, nicht mehr genügend Devotees anzieht, weil es nicht mehr genügend spirituelle Nourishment dort gibt. Die Teilnehmerzahlen an den Ferienlagern wurden also immer stetig geringer und geringer und geringer. Wir haben dann ernsthaft uns bemüht, ein neues Konzept zu, sagen wir mal, zu entwickeln. Das ist bestimmt noch nicht ganz am Ende, aber wir sind auf dem Wege dazu. Dies ist also sozusagen eine Pioniersbemühung. Nun, wenn immer man etwas Neues startet, wo vorher etwas Altes war, gibt es eine gewisse Schwierigkeit. Die Devotees oder die Teilnehmenden erwarten oder kommen mit der Erwartung, dass das die gleiche Situation ist. Und beim Ferienlager geht es einfach darum, ja, wie das Wort schon sagt, Ferien zu machen in der Gemeinschaft von Gleichgesonnenen. Das hat sicherlich auch Wert. Aber da könnte man zusammen mit einem Freund nach Korsika fahren und einfach mit einem guten Devotee-Freund und seiner Familie da an den Cliffs und so weiter klettern und springen von 50 Meter Höhe und was immer schön da erscheint. Aber bei einem bei dem Konzept, was wir jetzt versuchen zu starten, ist der Gedanke Ferien machen eigentlich überhaupt gar nicht da. Es geht hier um etwas anderes, ein Retreat zu gestalten, wo es eben darum geht, dass eine Gruppe von ernsten Spiritualisten zusammenkommen mit der Idee, dass sie Krishna verehren und dass sie tiefer gehen ins spirituelle Leben. So, die meisten von euch machen das auch, aber ich bin ja sehr, so, ich bin da gesegnet mit so einem Zimmer mit einem Balkon und kann also alles sehen. Ich habe so ungefähr 10 Devotees gezählt, die noch Ferienlager machen, weil sie eben denken, wir sind in einem Ferienlager, Korsika und so. Aber nun, das ist okay, weil jeder ist ein Individuum, aber es ist mir sehr, sehr wichtig zu sagen, also jeder soll auch die Freiheit haben und um Gottes Willen, wenn man mal ausspannen muss und eine jetzt nicht gerade diese eine Vorlesung auch noch besuchen will und jetzt schon wieder Kirtan, ich hab doch schon 2 Stunden, ich mach sonst nie Kirtan. Und so, nicht? Dann ist das okay, wenn man dann einfach mal sich baumeln lässt und sich einfach auf so einen Paraglider wirft und mit dem zusammen runtersegelt, und um ein bisschen Relief zu kriegen. Nicht? Aber wenn es ist grundsätzlich doch gut, wenn wir alle in ein Mastermind tauchen, das heißt ein Konzept tauchen und teilnehmen, sodass wir einfach spirituelle Kraft aufbauen. Wir brauchen jeden Einzelnen und seinen Schatten dazu, um wirklich eine totale Atmosphäre aufzubauen. Und wir haben nur uns, meine lieben Devotees. Keshav Acharya hat mir gesagt, ich reise immer durch Amerika, besuche 1001 Yoga-Zentren und so weiter, aber ich brauche einfach so eine Gemeinschaft, wo es einfach gezielt in den Kern der Bhakti hineingeht. Da ist so ein Gewinn drin, das ist so eine Chance und das geht halt, wo wir jetzt alle so zusammen sind und wir haben eben fortgeschrittene Devotees da, ältere Devotees, dann haben wir unseren Gadamba Kanana Maharaj da, der sich wirklich total hineingibt so viele Programme am Tag zu gestalten. Wir haben nice Kirtan-Sänger dabei. Wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit zum Tiefgang. Und ich möchte wirklich alle von euch einladen. Die meisten tun es ja schon, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man so ganz frank und unumwunden so das Ziel dieses Bhakti-Retreats hat. Und es unterscheidet von dem, was es vorher gab, Ferienlager. Vielleicht sollten wir auch noch Ferienlager machen, dann würde ich sagen, dann machen wir das richtig so an Korsika und dann geht es richtig ab mit Jagd und Jagd vielleicht nicht. Also. Wolkenjagd, man kann da richtig mal aufdrehen in Ferien, nicht? Wolken zu jagen und mal was Außergewöhnliches zu machen, nicht so was Gewöhnliches, so wie jeder Schweizer das auch schon macht. Ne? Das ist, aber dies ist wirklich, die Idee hier ist wirklich ein ganz anderes Konzept, nicht? Also richtig tief in die Tiefe der Spiritualität einzudringen. Das ist der. Seht ihr diesen Punkt? Und das ist natürlich, wir wollen etwas Neues generieren, weil unser Schweizer Yatra braucht das. Es ist jetzt die Zeit. Wir haben so viele ernsthafte Devotees und die sind begeistert dafür. Also wir haben das gesehen, wir haben ja, also ich habe es wirklich auch selber gesehen, ich saß jetzt nicht mit. Also wir sind ja unter uns, ich brauche niemanden zu schmeicheln, das ist auch so nicht so meine Art, ich kann lieber den anderen Stil. Ich sehe einfach, da sind ganz viele super ernste Devotees, die so schon so lange schon dabei sind. Wirklich so lange schon. Nicht so Leute, die, wenn du da hinter die Ohren schaust, dann ist alles grün. Grün, wie meine Tannenbäume. Nicht, sondern das ist wirklich sehr, sehr beachtenswert. Having said this, nachdem ich das gesagt habe, möchte ich euch einladen, in die versteckten Geheimnisse der Bhakti zu schauen. Ich möchte heute gerne ein bisschen einen philosophischen Einleitung geben. Ich habe hier was vorbereitet. Und dann möchte ich euch die unglaubliche Geschichte von dem Bananenhändler geben, der ein Bagdad war und der zu einem der Lieblingsdevotis von Chaitanya Mahaprabhu war und das eben verkörperte, was wir lernen. Ich möchte das nur kurz machen, weil ihr habt bestimmt viel schon gehört. Ich würde gerne zunächst einmal fragen, was ist denn deine Definition von Bhakti, Madame Mohan? Stell dir mal vor, du kriegst einen Anruf vom Schweizer Fernseher, Madame Mohan, Sie müssen Bhakti, bitte erklären Sie Bhakti. Ihre Zuhörerschaft wird sich zusammensetzen, hauptsächlich aus Leuten, die Gita schon gelesen haben. Was würdest du dann sagen? Ich werde viele von euch fragen, was sie sagen würden. Was ist eine Definition von Bhakti? Wir suchen dabei nicht nach einem Vortrag, den gebe ich nach einer einfachen, kurzen Definition von Bhakti. Ist es eine gute Frage? Jayopal, du schaust mich so durchbohrend an. Du denkst, na, oh ja, auch so siehst du aus, wenn du nicht denkst. Wie so lacht ihr? Das sieht unglaublich interessant aus. Gut.
Also die Beziehung zu Krishna zu vertiefen über Dienst zu ihm, also über die Hingabe zu vertiefen, über zum Beispiel das Chanten und Deity-Verehrung.
Bhakti bedeutet etwas zu vertiefen, nämlich die Hingabe durch bestimmte Tätigkeiten, Deity-Verehrung, Chanten. Dankeschön. Wir suchen nach. Alles ist, ich will euch sagen, ich lese euch nachher von Chandilya und Gargamuni und dann auch von Madhusudan Saraswati Definitionen über Bhakti vor, die euch die Haare zu Berge stehen lassen. Also die, und die so verschieden sind, dass man denkt, wow. Gut, also ich nehme an, ihr werdet alle Volltreffer landen. gut.
Dass man sich jeden Moment überlegt, was Krishna freuen würde und das macht, was ihn erfreuen.
Wow, man, jeden Augenblick sich zu überlegen, was Krishna erfreuen würde und das dann auch ausübt. Ich wiederhole das für die, wie nennt sich das, Recordings, die gehört werden nach dem Retreat. Bitte behaltet mal diese Antworten im Gedächtnis. Wir werden schon ein bisschen die Sache zum Kochpunkt bringen. Ja, noch? Tolle Definition. Erlaubt ihr mir, besondere Devotees zu fragen auch? Oder ist das zu intensiv? Ich habe nämlich zwei Devotees, die ich auch nicht. Ja, ich sehe, sagst du mir nochmal deinen werten Namen?
Rasikacharya Das.
Rasikacharya, oh mein Gott. Rasikacharya, okay, genau.
Liebevoller Dienst, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten.
Liebevoller Dienst, für wen?
Für Krishna.
Für Krishna natürlich, ja. ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Definitionen müssen immer total kristallklar sein. Die lassen keine Fragen. Wenn es für euch okay ist, würde ich gerne Keshavacharya fragen, der ja Bhakti Kirtans vertritt. Was ist Bhakti?
Bhakti ist der Ausdruck unserer Gefühle, unserer Gedanken für das Göttliche. Auch unsere Taten. Gedanken, Gefühle und Taten.
Der Ausdruck von Gedanken, Gefühlen und Taten für das Göttliche. Toll. Ich würde gerne unsere Coachin fragen, also Yosara, was ist Bhakti?
Liebevolle Hingabe.
Zu Krishna. Natürlich zu Krishna. Ja. Vyasadev, der Sohn von Parashuramuni, sagt, Bhakti bedeutet eine zärtliche Anhaftung daran, den Herrn auf verschiedene Weise zu verehren. Eine zärtliche Anhaftung. Ich habe heute, war ich im Duschbad und mit mir war Gopal Kripaprabhu und seine brillierende Tochter Mohini, genau. Und wir waren also, ich war in der einen Duschkabine, das war alles total gut abgesichert, Mataji sicher abgesichert. Und ich hörte so, wie Gopal Kripaprabhu so zu seiner Tochter sprach: So Mohini, jetzt nehmen wir eine Dusche. Oh, ist zu kalt. Nein, Mohini, das ist genau die richtige Temperatur, das können wir hier regeln. Und man merkte an der Art, wie er zu der Mohini sprach und sie geduldig davon überzeugte, dass eine Dusche jetzt angebracht sei. eine zärtliche Anhaftung an die Tochter. So ist ja klar, für einen Vater ist das so eine zärtliche Anhaftung daran, den Herrn auf verschiedene Art und Weise zu verehren. Gagamuni sagt, den kommen wir gleich. Chandiryamuni, wer ist das? Der Guru von Nanda Baba. Er sagt, Bhakti bedeutet, dass man ungehinderte Freude am Selbst findet. Ungehinderte Freude. Es geht um die ungehinderte Freude am Selbst. Das heißt, die Seele, und es ist Self, ist hier mit einem kleinen S geschrieben, also das ist der Bliss der Seele, Bhakti, zu Deutsch gesagt. Die ungehinderte Bliss der Seele. Wollt ihr Narada Muni dazu hören? Ja. Narada Muni macht einen total interessanten Punkt. Er sagt, Bhakti bedeutet, dass man jede einzelne Handlung dem höchsten Herrn darbringt und extremes Leid empfindet, wenn man ihn vergisst. Nicht? Bhakti ist so, dass wenn ich nicht in der Bhakti bin, dann geht es mir schlecht. Extremes Leiden, extreme distress. Wo die Madhusudan Sarasvati hört, der ist so mein spezieller. Madhusudan Sarasvati ist über 200 Jahre alt geworden. Er war ein überzeugter Unpersönlichkeitsanhänger und einer der letzten Vertreter des Sitzes von Shankaracharya. Er hatte in Vrindavan ein Erweckungserlebnis, wo Krishna ihm erschien. Und zwar hatte er eine Vorlesung gegeben, eine Reihe von Vorlesungen, um genauer zu sein. Und er hatte dabei aus dem Augenwinkel einen Avaduta gesehen, einen Menschen, der mit einem etwas ungepflegten Äußeren so immer gerade zu Beginn der Vorlesung, wenn er das erste Wort sprach, so erschien und sich dann hinsetzte. Und der einfach während der Vorlesung alle Anzeichen des unaufmerksamen Zuhörens zeigte. Der knuffte seine Nachbarn in die Seite, der machte Kommentare, Quatsch. Und Madhusudan Saraswati, wirklich, das war der Dalai Lama der Shankaracharya-Schule, er war wirklich eine berühmte und bedeutende Persönlichkeit. Er hat gesagt, also ich lasse mich jetzt nicht auf so einen Waldaskesen ein, mich mit dem noch zu streiten. Ich toleriere das einfach. Aber irgendwann, das war so die siebte Vorlesung, wurde dieser Avaduta, wisst ihr, was Avadutas sind? Die sich an keinerlei Regeln halten, weder im Äußeren noch im Verhalten. Lange Haare, Dreadlocks. Und da ist auch manchmal schon auch eine kleine Berauschung möglich. Nicht? Also richtig ein Avaduta. Und die sind jetzt aber nicht Hippies wie im Westen, sondern die sind unglaublich powerful und haben sehr starke spirituelle Errungenschaften schon. Die werden nicht beeindruckt, also nicht beeinflusst, auch wenn sie die Regeln und des spirituellen Lebens, die wir normalen Menschen einhalten müssen, brechen. Wirklich powerful. Der Fluch eines Avadutas, müsste man mal ein Buch drüber schreiben, ist total, der lad nicht den Fluch eines Avadutas auf dich, dann bist du geliefert für mehrere Geburten. So, der Avaduta wurde also immer rübelhafter und unterbrach und sagte, wie kann er das sagen? Da ist gar keine Logik in dem, was er sagt. Und das hörte man so in der Vorlesung. Alles. Was? Der wieder. Am Ende der Vorlesung ging Madhusudan Saraswati zu ihm hin und sagte, ich verstehe dich nicht, warum kommst du zu dieser Vorlesung? Wenn du nicht einverstanden bist, dann komm nicht. Hier sind Leute, die wollen sich konzentrieren. Die sind extra gekommen. Ich bin extra aus Kashi. Varanasi eingetroffen. Warum störst du? Weil du ein Narr bist. Könntest du das bitte ein bisschen mehr erklären? Einfach nur ein Schimpfwort zu sagen, das reicht nicht aus. Ja, du sagst, dass die absolute Wahrheit jenseits von Worten ist. Aber die ganze Zeit sprichst du. Und dann sprang der Avaduta auf, leichtfüßig wie ein junges Reh, und lief davon, während er schallend lachte. Madhusudan fühlte eine Gefühlsregung in seinem Herzen. Was ist das für? Wer ist dieser? Und lief ihm nach. Und der Avaduta lief ihm voran zum Yamuna. Dann drehte er sich springend um, wie eine Pirouette, landete und da stand Krishna. mit einem Blau, Krishna hat ja überall, mit einem blaulichen Hauttönung, danke, lockigen, einer Gunjaberry-Maler, da hat er sich ein bisschen zur Seite gelehnt und bildete eine dreimal geschwungene Form, spielte auf seiner Flöte und seine Augen tanzten hin und her dazu und er displayte, zeigte seine unglaubliche Madhurya-Rupa, diese süße Form, die, wenn man sie einmal gesehen hat, ein total dazu bringt, sie immer wieder zu sehen. Und wenn man sie nicht sieht, ja, dann erfährt man extremes Leid. Und was ist zu dem Saraswati? Sar Krishna. Und erlebte eine spontane Bekehrung. Er gab seine unpersönlichen Tendenzen auf und schrieb dann eine Definition von Bhakti in seinem Werk Bhakti Rasayana. Sehr zu empfehlen für Leute, die Gyanis sind. Weil er in diesem Werk die ganzen Unpersönlichkeitsanhänger dort abholt und zu einer Form von Bhakti bringt, zu der wir aus der Chaitanya-Linie ein bisschen was zu sagen hätten, aber das ist ja egal. Wollt ihr hören, wie er Bhakti definiert? Und das tut er jetzt aus Erfahrung. Drutasya Bhagavan Dharmat Dalavahi Katam Gata Sarveshe Manaso Vritya Bhakti It Yabidiyate. Das ist ein Sanskrit gelernt. Das nennt sich Bhakti. Wenn man beim Ausüben der Tätigkeiten von Bhagavad Dharma, zum Beispiel Chanten, erlebt, wie der Geist plötzlich schmilzt und in einen Strom zum höchsten Herrn fließt, dann nennt man solche Tendenzen Bhakti. Ich muss es jetzt noch ein bisschen, in meiner Übersetzung habe ich einen Fehler gemacht. Ich will es deswegen nochmal sagen. Darf ich es bitte in Englisch lesen? Weil er ist Madhusudan Saraswati. Also das ist nicht so einfach zu übersetzen. When, by executing the activities of Bhagavad Dharma, the melted tendencies, plural, of the mind flow in streams towards the Supreme Lord, then such tendencies are to be known as Bhakti. Er geht also psychologisch daran. Im Geist gibt es bestimmte Tendenzen. Liebe, Anhaftung zum Beispiel, Sympathie, ein Geneigtsein oder Gewogensein. Es gibt bestimmte Tendenzen. Nun, diese Tendenzen gehen normalerweise in die Welt hinein. Man ist angehaftet an Objekte dieser Welt und so weiter. Wenn aber jemand Bhagavad Dharma ausübt, also hört und chantet und so weiter, dann fließen die gleichen Tendenzen des Geistes, die zuvor zur Welt flossen, auf Krishna, weil sie jetzt geschmolzen sind. Der Geist ist materiell, ist wie harter Wachs. Wenn du über Krishna hörst, schmilzt der Geist wie Wachs, der in die ein bisschen angehitzt wird und dann fließt das los. Habt ihr manchmal Kerzen zu Hause und die merkt, wenn die schmelzen, dann muss man aufpassen, dass man Kerzen unter sich hat, sonst fließt das über die gute Decke und so. Nun, Rupa Goswami gibt auch eine Definition. Und für uns ist diese Definition von Rupa Goswami sehr maßgebend. Ich habe über diese Definition oft jetzt Vorträge gehalten, überall auf der Welt, und will es hier kurz machen. Es geht bei Rupa Goswami um ein Modell, das wir der Deutlichkeit halber als das Modell der drei Herzen bezeichnet haben. Es geht um drei Dinge. Anukuljena muss eine Tätigkeit sein, Anushilanam und Krishna. Das sind die drei Dinge, die nötig sind, damit Bhakti da sind. Was das bedeutet ist, du musst etwas tun für Krishna, du musst dabei den Körper, den Geist und die Worte einsetzen und es muss Anukuljena sein, das heißt in einer Haltung, wo du dir vornimmst, ich tue das für Krishnas Freude. Zum Beispiel möchte ich euch eine Frage stellen, die Rupa Goswami stellt. Kamsa lud Krishna ein, der war in seiner Arena, und er beschäftigte Körper, Geist und Sinne in Krishnas Dienst. Er wollte mit ihm kämpfen, wie Krishna das oft in Vrindavan tat. Der tollte herum mit seinen Freunden. Qualifiziert sich Kamsas Tätigkeit als Bhakti?
Nein,
gut. Wer hat gesagt nein? Warum ist das keine Bhakti?
Weil er eine feindliche Haltung hat.
Danke. Da war nicht die Absicht, Krishna zufriedenzustellen, sondern eine feindliche Absicht dahinter. Er wollte Krishna vernichten, töten. Als Krishna in die Arena hineinkam, trug er auf seiner Schulter den Stoßzahn von Kamsas Lieblingselefanten, Kuvalayadapida. Dieser Stoßzahn war mit Gewalt ausgerissen worden aus seinem Kopf. Kamsa, ein Krieger, wusste, mein Lieblingselefant ist tot. Und als er Krishna sah, sah er plötzlich ein unglaubliches Licht erglühen von Krishna. Boah. Und Kamsa sagte, ich werde den Sohn Vasudevs töten. Er beorderte die Ringer, Chandura Mustika, von ihren Sitzplätzen aufzustehen und Krishna zum Kampf herauszukommen. Am Vorabend hatte Kamsa zu Chandura gesagt, schlage die Weichteile, bereite ihm unausstehliche Qual und töte ihn dann. Das ist nicht erlaubt beim Ring, in die Weichteile zu schlagen. Und hat Krishna Chandura Mustika befreit. Oder Chandura, Balaram und Mustika. Krishna lächelte zu dem ganzen Zeitpunkt noch. Das Lächeln ist nicht einmal vor Krishnas Augen und Lippen verschwunden, sagte ich Bhagaswami, weil Krishna nie berührt wird. Aber als dann Kamsa sagte, okay, wenn ihr es nicht machen könnt, werde es ich machen. Und auch wie er aufstand und sagte, zunächst einmal Nanda Maharaj und all diese Eltern von Krishna, die werden jetzt ins Gefängnis gesteckt. Nimmt all den Reichtum von Krishnas Verwandten. Und dann, als er so anfing, verschwand das Lächeln für einen kurzen Augenblick von Krishnas Gesicht. Und es wird beschrieben, wie ein Löwe, der sich schaute Krishna den Kamsa an und sein Blick hatte Hunger nach Kamsa. Und er sprang mit einem Satz die Riesenentfernung von dem Boden der Arena zu Kamsa, packte ihn auf die Haare, schlug ihm die Krone vom Kopf. Du bist einfach nur der Dreck. Du bist kein König. Krishna war richtig zornig. Der hat ihn nicht für eine Sekunde die fälschlich draufgesetzte Krone draufgelassen. Der war richtig zornig. Dann nahm er Kamsa an den Haaren und zog ihn, das ist intensiv, schleifte ihn herunter auf den Boden. Und dann setzte er sich auf Kamsa mit dem Gewicht des Universums, sagt ihn Bhagavad, und das reichte. Kamsa verließ den Körper dann, aber Krishna schlug ihn. sagen, bloß nicht mehr meinen Devotees sich anlegen. Und dann zog er ihn um die Arena, dass jeder sehen konnte, this is the end of Kamsa. Richtig zornig. Aber Kamsa, okay. Und dann war Krishna wieder blissvoll. Kamsa wollte, Krishna genießt es manchmal zornig zu sein. Und dann wird auch aber ein würdigen Gegner. Und Kamsa war das. Und Kamsa hat sich in, hat diesen das Bedürfnis von Krishna erfüllt. Aber er hat die, nicht die Absicht gehabt. Und das ist eben die Entdeckung meines persönlichen Lebens. Du kannst nicht einfach dein spirituelles Leben weiterführen, indem du gedankenlos etwas für Krishna tust. Du musst die Absicht haben, das ist für Krishnas Freude. Ich habe neulich einen Brief gekriegt von einem Bhakta. Der Bhakta hat gesagt, er hat sich letzten Jamashtami, wollte er Krishna eine Girlande machen für Krishnas Freude. Nun wusste er, da sind ganz viele andere Devotees, die eine Girlande machen, die das viel besser machen. Aber er hatte sich so vorgenommen, eine Girlande für Krishnas Freude zu machen, dass er für ein Jahr davor sich vorbereitet hat und 16 Runden gechantet hat, nur damit er qualifiziert ist, an Jamashtami eine Girlande für Krishnas Freude zu machen. Und er hat mir geschrieben, obwohl so viele andere Girlanden gemacht waren, war meine Girlande auf Krishna. Ich habe das gesehen und aufgegeben. Willst du das Foto sehen? Und das ist Bhakti. Der hat etwas getan mit der Absicht, Krishna eine Freude zu machen. Du hast das, glaube ich, auch in deiner Definition gehabt. Diese Absicht muss da sein. Genug mit gedankenlosen, ausgespäßten Tätigkeiten. Das nützt euch nicht viel. Oder auf spirituelles Leben on automatic pilot zu machen. Müssen wir automatisch. Ja, jetzt machen wir das. Das machen wir, Hare Krishnas Nummer. Wieso? Das machen alle. Und so weiter. Nein, nein. Du musst richtig die Absicht sein. Das muss für Krishnas Freude gemacht werden. Das ist, wenn du zum Beispiel Kirtan machst, musst du richtig in diesen Mut reinkommen und dann hast du das. Das ist ganz kurz ein riesen Seminar hier zusammengefasst. Ich wollte euch das nur mal so sagen nach der Definition von Rupa Goswami. Und jetzt kommt's. Jeder kann das Bhakti machen. Und was er dann versuchen muss in der Entwicklung seines Lebens frei zu werden, das sind die zweitrangigen Definitionen von Bhakti, von Jnana und Karma, intellektueller Spekulation, Anhaftung an yogische Vollkommenheiten und Karma, einfach Gewinn, den man daraus zieht. Ne? Aber du kannst sogar reine Bhakti machen, das heißt Bhakti, die frei ist von Jnana und Karma, auch am Anfang deines spirituellen Lebens, wie dieser Bhakti, Bhakta, der denkt, ich bin so gefahren, ich will aber eine Girlande für Krishna machen. Und okay, wenn ich da 16 Runden für chanten will, muss, dann mache ich das und so weiter. Ich will Krishna einfach zum Lächeln bringen. Prabhupada hat einmal gesagt, wenn ein aufrichtiger Devoti sich bemüht und Krishna dekoriert und ihm eine Blume opfert, dann lächelt Krishna. Und wenn man nur einmal Krishna zum Lächeln bringt, ist das die Vollkommenheit des Lebens. Hier, Krishna, das habe ich für dich gebracht. Ich denke manchmal, dass wir so viel Philosophie hören, wir Devotees, und dann irgendwie diesen essentiellen und einfachen Punkt vergessen. Und deswegen sind wir manchmal noch so mental und theoretisch in unserem Leben. Überleg dir mal, Hans, heute zum Beispiel, was du heute nur für Krishna machst. Also so muss man sich überlegen, was kann ich heute nur für Gott tun? Vielleicht gehst du los und holst eine Blume. Also wir haben mal in St. Gallen, in Teufel hieß das, ein Bhakti-Seminar gehabt. Und da haben wir dann gesagt, so, genug, nun ist der Wort genug geschehen, nun wollen wir endlich Taten sehen. Ihr habt eine halbe Stunde Zeit oder eine Stunde Zeit, eine Bhakti-Tätigkeit zu machen. Wir sehen uns wieder nach einer Stunde. Und ich weiß noch, dann kamen nach der einen Stunde die Bodhis und haben ihre Bhakti-Tätigkeit Krishna dargebracht. Und da war einer, Konstantin aus Konstantinopel, oder wie hieß es? Koblenz. Konstantin aus Koblenz, der hatte eine riesen Einkaufstasche gehabt, die total voll war mit Mangosaft, Reismilch, allerlei exotische Früchte, allen voran Honigmelone, und das war also riesig. Der ganze Raum war fast voll, so hatte Konstantin eingekauft für Krishna. Und er hat das so ernsthaft mit Tränen in den Augen Krishna dargebracht. Das war für ihn ein Erweckungserlebnis. Ich gebe jetzt was für Krishna. It's just for you. Ein altes Liebeslied von den Bee Gees. It's just for you, Krishna. Sehr schön, sehr schön. Das habe ich gedacht. Und ich bin dann rausgegangen, das weiß ich noch. Ich habe gedacht, jetzt mache ich auch mal, weil ich mache alles immer automatisch. Ich bin so ein schlimmer Devotee. Jetzt bin ich das für Krishna. Was mache ich denn jetzt? Für eine halbe Stunde habe ich Zeit. Also, ja, ich könnte da einen Vortrag geben, nur für Krishna. Aber da sind alle gelangweilt, da würde ich mir schon die ganze Zeit Vorträge geben. Ich mache was ganz Besonderes. Ich weiß, da bin ich rausgegangen. Und ich hatte noch keine Idee, aber da bin ich beim Altersheim vorbeigegangen. Und da habe ich gesehen, da waren Schneeglöckchen vom Altersheim. Yes. Hare Krishna, danke. Du hörst voller Aufmerksamkeit zu. Und er hat gesagt, also ich weiß, was ich mache. Ich pflücke Schneeglöckchen für Krishna. Und dann bin ich so über den Rasen gegangen und da habe ich schon gemerkt, wie die Alten da die Fenster haben. Und dann habe ich schüchtern gewinkt und habe gesagt, zu den Schneeglöckchen gezeigt und die haben dann hilflos genickt, was sollen die schon machen. Und dann habe ich mich da so hingekniet und ich weiß, ich habe gedacht, eigentlich komme ich mir doch doof vor hier, ich mache das nie, Schneeglöckchen pflücken. Ich komme aus Norddeutschland, da macht man sowas nicht. Und jetzt kommen die ganzen alten Leute. Ich ruiniere hier total meinen Ruf. Endlich, der ist wahrscheinlich schon ruiniert bei diesen Leuten. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach für Krishna. Fertig. Mir ist total egal, wie ich in den Augen der Welt da sehe. Das ist für Krishna. Schneeglöckchen. Und als ich das machte, spürte ich, wie Bhakti in meinem Herzen entstand. Ich fühlte so ein liebevolles Gefühl und ich spürte einfach, obwohl ich so viel Vorlesung gebe über spirituelle Themen, in diesem Augenblick, wo ich mich total geoutet habe, als irgendein so ein kleiner Bhakta, der versuchte, Krishna was darzubringen, da spürte ich Bhakti im Herzen. Was war total für Krishna? Ich bin auch ganz schmutzig geworden, mir macht das total, ich war absolut freudig, habe mich hingekniet, um das richtig zu pflücken. Und das war richtig nice. Richtig nice. Und gestern Morgen bin ich zu Katavakana nochmal als Schrein gegangen. Er kam und sagte, eigentlich will das noch hören. Und er sagte, willst du mal sehen, ich habe heute ein besonderes Outfit gemacht für Giriraj. Und Das sah schon sehr spartanisch aus da. Aber er hat viele Blumen arrangiert und er erklärte das mit so viel Liebe. Und ich dachte, und was ist das da? Ist das ein Schirm von Giriraj? Nein, das ist ein Chakra. Und ich merkte, in dieser einfachen Bhakti, etwas für Giriraj zu tun, ist er in die Welt von Giriraj gegangen. Ein erwachsener Mann, über 61 Jahre alt, revolutionär, früher aus Holland gewesen, aber jetzt hat er was für Krishna gemacht und sich total glückselig gefühlt damit. Sehr oft tun wir, was wir tun, weil es uns Spaß macht. Wir geben vielleicht einen Vortrag, weil wir eine saftige Spende danach kriegen. Manchmal. Und so weiter. Aber dies ist jetzt einfach nur für Krishna. Was hast du heute schon für Krishna gemacht, war richtig? Im Ernst jetzt mal. Beim Schenken hast du dir mal vorgestellt, dass es könnte jetzt eigentlich für Krishna sein, dass ich ihn zufriedenstellen will. Was hast du heute schon für Krishna gemacht? Hast du überhaupt schon was gemacht? Also richtig mit der Intention. Es kommt, das hatte Vrindavan Chandra uns da erklärt, es kommt auf die Absicht, so hast du das. Oder du hast von einer Haltung gesprochen, mit einer Haltung drauf an, die da sein muss. Und dann wird die ganze Sache zu Bhakti. Ohne diese Haltung tust du nur den Body beschäftigen und folgst dann über dich, also die gesellschaftlichen Konventionen von der Gruppe, in der du gerade gelandet bist. Nicht? Es ist ganz wichtig, diese Absicht und Intention zu beleben. Und das erste Beispiel hierfür ist Kola Vecha Shredha. Wir werden jetzt ganz kurz singen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sehr wichtig. Bhakti ist sowohl ein Ziel, das ist dieser emotionale Zustand der Hingabe, auch Prema Bhakti kann man das nennen, und es ist ein Weg dahin. Sowohl der Weg und das Ziel der Bhakti. Weil wir noch nicht im Ziel verankert sind, müssen wir den Weg kennen und im Weg verankert sein. Und der Weg heißt, wir tun was für Krishna, wir chanten uns den Namen Krishnas. Wir benutzen unsere Stimme, unsere Hände beim gerade Spielen und alles. Und unseren Geist. Und wir versuchen jetzt so zu singen, dass Krishna irgendwie glücklich wird mit unserem Singen. Bitte versucht jetzt mal.
Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
die Devotees von Sri Chaitanya Mahaprabhu haben mehrere Eigenschaften. Prabodhananda Sarasvati Thakur führt einige an und er sagt, eine davon ist Trinad Api Sunichata. Sie empfinden sich, sie sind demütiger als ein Grashalm. Man nennt diese Eigenschaft auch Chanti. Nicht Chanti, sondern Kshanti mit K. Das heißt, die Eigenschaft, etwas zu ertragen und anderen zu vergeben, selbst wenn es eindeutig Gründe dafür gibt, zornig oder aufgebracht zu werden, bleibt so ein Devotee immer demütig und vergibt anderen. Und die andere Eigenschaft, die er, ich meine, es gibt viele Eigenschaften, aber die ich heute herausstellen möchte, ist Vishaya Kanda Tuhutkriti. Solche Devotees sind völlig apathisch gegenüber weltlichen Angelegenheiten. Sie denken, eine weltliche Angelegenheit, wie zum Beispiel Mountainbike fahren, ist ein schwarzes Loch, das in eine Leere führt. Ich scherze jetzt mal, also natürlich tut der Devotee etwas zur körperlichen Erhaltung und da ist Mountainbike bestimmt eine gute Sache, aber es geht hier um die Grundeinstellung. Der hat einfach keinen Geschmack am weltlichen Handeln. Nur im nördlichen Teil von Mayapur gibt es noch heute einen wunderschönen Bananengarten. Da gibt es Bananenbäume. In der alten Zeit, als Gauranga Mahaprabhu erschien, war der weit ausgebreitet im nördlichen Teil. Und dort in einer kleinen Hütte, in diesem Bananenhain, lebte ein Devotee mit Namen Sridhar. Um ihn genau zu bezeichnen, nannte man ihn Kolavecha. Kola heißt Banane und Becha heißt der Verkäufer. Sridhar, der Bananenverkäufer. Das ist auch in Vrindavan heute noch übrig. Da gibt es dann Mohan, den Cycle-Woller, nicht? Der flickt die Cycles, die Fahrradreifen. Und der heißt also Mohan Cycle-Woller. Nicht? Das ist ganz normal. Da weiß ich, ja, Cycle-Woller. So nannte man ihn den Bananenverkäufer, Sridhar. Sridhar verkaufte alle Produkte von der Banane. Man hätte seinen Laden heute sicherlich so genannt, rund um die Banane. Nicht? Da waren zunächst einmal Bananen da, dann die Blumen von Bananenstauden, dann gab es das Innere von Bananenstämmen und als viertes gab es die Blätter, aus denen man Teller machen konnte. Es war eigentlich rund um die Banane, gab es alles bei Kola Becha, dem Bananenverkäufer. Und er hat ein ganz geringes Einkommen nur gehabt, weil da gibt es ganz viele Bananen. Also nicht alle mussten sich Bananen kaufen. Aber trotzdem hat er, was immer er eingenommen hatte, also das strikt in die Hälfte geteilt und die eine Hälfte für seinen Lebensunterhalt verwandt und die übrig bleibende Hälfte zur Verehrung von Mutter Ganga, hat also artige Lichtchen gekauft, Inzensstäbe, manchmal hat er in so kleinen Schalen Reis gemacht und Reis in die Mutter Ganga gegeben, dass Ganga mal ein bisschen Reis hat, nicht? Und so hat er also sein Leben geführt. Lord Chaitanya Mahaprabhu war zu dieser Zeit erschienen und um die Herrlichkeit von Kolavecha Sridhar und hat immer von Kulavecha Sridhar, der ehrlich wie Yudhishthira war, Bananen gestohlen und Bananenblumen, Mocha nennt man das, glaube ich, und so weiter und so fort. Denn der Herr will nichts haben von einem Nicht-Gottgeweihten, aber er will nur das essen, was selbst ein armer Geweihter ihm darbringt. Und Kulavecha stritt sich mit dem Herrn immer. Er sagte, mein Herr, ich brauche die Hälfte dieses Einkommens für die Verehrung von Mutter Ganga. Du kannst mir unmöglich das stehlen. Ach, sagte Nimai Pandit, das ist viel zu teuer bei dir und du hast geheim Reichtum. Ich habe nichts. Und wenn es dir zu teuer ist, dann geh doch zu einem anderen Bananenhändler. Nein, sagte Nimai Pandit, ich bin sehr zufrieden durch deine Produkte. Warum sollte ich meinen Lieferanten wechseln, wenn die Lieferung gut klappt? Ja, aber ich brauche von dir den minimalen Preis. Wozu? Um Ganges zu verehren. Ganga mal zu verehren. Ist doch überhaupt nicht nötig. Ich bin der Vater von Ganga. Aus meinen Füßen, Lotusfüßen, strömt Mutter Ganga hervor. Du gibst mir die Sachen, dann ist die Verehrung automatisch mit erledigt. Oh no, jetzt kommst du schon so atheistisch an. Normale Menschen werden reifer, wenn sie älter werden, aber du, Nimai Pandit, du wirst immer unverfrorener, je älter du wirst. So, jeden Tag stritten sie sich so. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu kam jeden Tag wieder und Kulavecha befürchtete das schon, aber auf einer gewissen Weise sehnte er sich danach. Wie sah Lord Chaitanya nämlich aus? Er sah so schön aus wie der Liebesgott. Seine Stirn war dekoriert mit einem Tilak. Sein Dhoti war elegant gebunden an drei Orten, wie bei Jayagopal. Sein Haar war lockig und hatte ein Topknot und er hatte toll geformte Ohrringe und schaute mit seinen Augen ruhelos hin und her, weil er sehr temperamentvoll war. Wisst ihr, was besonders an seinem Brahmanstring war? In seinem Brahmanstring wohnte Ananta Deva ganz höchstpersönlich. Der Träger Vishnus, die Couch Vishnus. So, dann kam Lord Chaitanya, lächelte mit seinen Lippen, die immer total rosenrot waren, weil er Betelnüsse kaute, und nahm sich mit Gewalt die Items weg. Und Sridhar sagte dann: Du kannst sie haben. Toma Kuku, ich bin dein Hund. Nimm, was immer du willst. Lass uns nicht mehr argumentieren. Du bist einfach so schön. Täglich kam der Herr. Und obwohl er viel zu tun hatte, er ist der Herr, argumentiert er täglich 2 Stunden mit Kulavecha. 2 Stunden. Weil er das so schätzte. Er war so angehaftet an seinen Devotee. Nun, ich möchte euch von einem Tag erzählen. Lord Chaitanya Mahaprabhu schätzte Kulavecha Sridhar aufgrund vieler Dinge, aufgrund seiner Bhakti letztendlich, und diese Bhakti hat sich bei Kulavecha geäußert in einer besonderen Eigenart. Er schlief nämlich nicht in der Nacht. Wisst ihr, was er tat in der Nacht? Er chantete und er sang. O Hari, O Govinda, O einziges Ziel meines Lebens. Solche Dinge sang er. Im Srimad Bhagavatam spricht Krishna über diese Devotees. Er sagt, meine Devotees
sind frei von allen materiellen Wünschen und rufen nach dem Herrn mit fortwährend größer werdender Hingabe. Ich, der meine Devotees höre, wie sie mit fortwährender Hingabe chanten, weiß, dass ich kontrolliert werde durch die Liebe meiner Devotees. Und ich verlasse diese Devotees niemals, genauso wie der allgegenwärtige Himmel über dem Kopf niemals unsichtbar wird. Ich finde das eine schöne Definition von Krishna übers Chanten. Wenn du ständig chantest, bist du ständig mit Krishna zusammen, genauso wie du mit dem Himmel zusammen bist, der niemals von deinem über deinem Kopf verschwindet. Nur an diesem einen Tag, über den ich gerne sprechen möchte, diesen 21-Stunden-Tag, wo Lord Chaitanya für 21 Stunden seine Herrlichkeiten zeigte, sagte er gegen Abend, so nach der um die Artigzeit, ich möchte gerne, dass ihr Kolavecha Shridha bringt. Wo wohnt er denn? Ja, im Norden von Mayapur. Da sagten die Devotees, jetzt ist es dunkel, wie werden wir ihn finden? Ganz einfach, ihr geht einfach in nördliche Richtung, da wo der Riesenbananenhain ist, und dann werdet ihr aus dem Bananenhain jemanden hören, der laut chantet. Und diesem Sound folgt ihr einfach und so findet ihr Kolavecha. Als die Devotees eintrafen, fanden sie Kolavecha, der dort chantete und sagte, oh Hari! Ja, ihr denkt, das sagt Kolavecha, aber doch nicht ich. Das ist gut, wenn man das auch sagt. Oh Hari!
Oh Hari!
Oh Govinda!
Oh Govinda!
Oh einziges Ziel meines Lebens!
Oh einziges Ziel meines Lebens!
Wirklich? Oh einziges Ziel meines Lebens? Ja, wirklich. Ihr habt das auch, dieses Ziel. Und sie sagten zu ihm, der Herr, der immer Bananen bei dir genommen hat, will dich sehen. Was? Er, der immer vor meinen Bananenblättern ist, genau er, niemals Panik. Oh, super. Und er fiel sofort in Ohnmacht nieder vor Freude. Sie trugen ihn dann hin und als er ankam, sagt Kolavecha Shridhar, die Schönheit des golden gefärbten Herrn. Er machte seine Ehrbietung da, ich muss jetzt nicht mal vom Text hier befreien, und ging in den Dandavat. Und als er hochkam, erwartete er natürlich die goldene Ausstrahlung von Nimai Pandi zu sehen. Wisst ihr aber, was er sah? Der Herr verwandelte sich vor seinen Augen in Krishna. Neben ihm kam Balaram. Sie standen unter einem Wunschbaum in Vrindavan. Tausende von Gopis waren da. Große Halbgötter waren gegenwärtig. Sanaka, Narada, Shukadev, Goswami verherrlichten ihn. Und die ganzen vier Himmelsrichtungen waren von einem übernatürlichen Licht erfüllt. Ananta Shesha mit seinen Tausenden von Köpfen formierte einen natürlichen Schirm über den Herrn. Als Shridhar das sah, taumelte er und starrte dabei aber immer noch die Sicht vor seinen Augen an. Dann überkam ihn große Bewunderung, dann schließlich erstaunt und dann wurde er so überwältigt von Liebe, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, sondern wie ein gefällter Bananenbaum zu Boden stürzte. Krasch. Lord Chaitanya Mahaprabhu war nicht zufrieden. Er sagte, steh auf, Shridhar, das ist nicht die Zeit, jetzt zu Boden zu fallen. Ich möchte hören, wie du mich durch deine Gebete verehrst. Shridhar sagte, ich bin nur ein Bananenverkäufer. Ich bin so dumm und so unbelesen. Was habe ich für eine Intelligenz? Nein, sagte der Herr, was immer du sprichst, ist für meine Ohren wie die Hymnen der Vedas. Das ist genauso wie für seinen Vater, wenn der hört, wie sein kleines Kind losfängt, anfängt zu sprechen, Babbelibu, dann sagt er, oh, sehr gut, solche gelehrten Äußerungen heute Morgen. Er ist richtig begeistert, weil er die Liebe des Kindes verspürt. So sagt er auch Lord Chaitanya, was immer du sagst, bete einfach los, das ist für mich wie die vedischen Schriften. Dann sah aber, dass Shridhar schüchtern war, einfach so loszubeten. Und dann gab er mit einem Augenwinken, dass man so Saraswati ein Zeichen, Saraswati, die Göttin der Gelehrsamkeit, sollte auf Shridhars Zunge erscheinen. Und dann fing Shridhar an. Bete wiederholt. Jaya Jaya Mahaprabhu.
Jaya
Vishvambara.
Jaya
Jaya Jaya.
Navadvip
Purandara. Gepriesen sei Mahaprabhu, der Erhalter von zahllosen Universen. Gepriesen sei er, der durch Navadvip geht. Gepriesen sei der Herr von unzählig vielen Universen, der aus dem Schoß von Mutter Sachi geboren wurde. Jaya, Jaya Veda Gopya.
Jaya, Jaya Veda Gopya.
Jaya Dvija Raja.
Jaya Dvija Raja.
Yuge Yuge Dharma Pala.
Yuge Yuge Dharma Pala.
Hari Nana Saja.
Hari Nana Saja.
Du bist versteckt für die die Veden. Du bist derjenige, der gekommen ist in verschiedenen Formen, Zeitalter für Zeitalter, um die religiösen Prinzipien zu verbreiten. Du bist durch unsere Stadt gewandert, aber niemand konnte dich erkennen. Auch ich konnte dich nicht erkennen und stritt mit dir um den lächerlichen Preis von meinen Bananenprodukten. Bhakti überwindet dich. Deswegen hast du deine Bhakti in vorangegangenen Zeitaltern versteckt. Aber in der gegenwärtigen Inkarnation verteilst du Bhakti frei und umsonst. Weil sie Bhakti hatten, hat Bhishma dich defeated und dich dazu gebracht, dein Versprechen zu brechen. Yashoda hat dich durch ihre Bhakti gefesselt. Satyabhama verkauft und Shridhar wurde von dir getragen. Wie ein König, der seine besten Schätze verbirgt, hast du das Bhakti versteckt. Aber jetzt versteckst du Bhakti nicht mehr. Jetzt gibst du Bhakti frei an jeden. Bald, so sagte Shridhar, bald wird die ganze Welt vor deinem Haus stehen und dich um Bhakti erbitten. Und während er sprach, vergrößerte sich seine Liebe nur mehr und mehr, genauso wie sich eure Müdigkeit vergrößert, weil es so heiß ist. Ich möchte deswegen das schnell zum Ende bringen. Lord Chaitanya war so begeistert von den Gebeten, die Vaishnavas, die nicht wussten, dass Saraswati durch Shridhar gesprochen hatte, nannten Shridhar von jetzt an einen großen Pandit und banden ihn einen Turban um den Kopf. Sie hat nämlich gemerkt, wie ein tiefes Geheimnis offenbart wurde, dass nämlich Lord Chaitanya gekommen war, um die bisher nicht zugängliche Bhakti frei und umsonst zu verteilen. Er hat dann Shridhar auf die Probe gestellt, hat gesagt, ich möchte dir jetzt eine Segnung geben, ich bin ja vor dir erschienen, das soll nicht fruchtlos sein, was willst du haben?
und Shridhar wollte nichts von ihm haben, außer die Bhakti, außer diese Liebe. Meine lieben Devotees, Bhakti ist der wirkliche Reichtum in unserem Leben. Der Devote sollte Dienst zu Sri Chaitanya Mahaprabhu für noch wertvoller ansehen als Reichtum, Anhänger und Wissen. Der Devote sollte verstehen, dass materielles Leben ein schwarzes Loch ist, was in eine Leere führt. Der Devote sollte wissen, auf was es drauf ankommt in seinem Leben. Es kommt auf Bhakti drauf an. Die Fähigkeit im Herzen, das Herz schmilzt und auf Krishna zueilt, dass alle Tendenzen in uns letztendlich dazu fließen, zu versuchen, Krishna zufriedenzustellen. Betet bitte darum, dass ihr diese Neigung im Herzen bekommt, wie Kolavecha, der jeden Tag den Herrn verehrte, mit der ohne was zurückzubekommen, indem er ihm Blätter gab, Bananen und Bananenblumen und so weiter. Der einfach den Herrn anschaute und aufhörte, mit ihm um den Preis zu verhandeln, sondern ihn einfach durch Bhakti zufriedenstellte. Der die ganze Nacht sang für den höchsten Herrn. Lass uns beten um dieses Geschenk der Bhakti. Wenn Bhakti nicht im Herzen ist, dann sind die Wünsche nach so vielen anderen Dingen im Herzen. Ich sage immer, wenn wir keine heilige Sehnsucht im Herzen haben, dann haben wir nur noch Sucht oder Süchte im Herzen. Nicht Anhaftungen und so weiter. Jeder, der die Gebete von Shridhar hört und zum Schluss auch hört, dass Lord Chaitanya Mahaprabhu ihm sogar die 8 Yoga-Cities anbat und Shridhar das nicht haben wollte, der wird sehr gesegnet werden. Als Lord Chaitanya immer wieder zu Shridhar sagte, Shridhar, du hast mich gesehen, da muss was draus werden aus diesem Darshan. Du musst mich um eine Segnung bitten, sagte Shridhar, wenn du willst, dass ich irgendetwas von dir bitte, dann ist es dies. Leben für Leben möchte ich mit dir erscheinen. Leben für Leben möchte ich, dass dieser Brahman-Junge zu mir kommt und mit mir um den Preis um Bananen feilscht. Das ist mein Wunsch, mit dir in dieser Verbindung zu stehen. Ja, stay in this connection. Sehr gut, Mangala. Stay in this connection. Lord Chaitanya Mahaprabhu liebte Shridhar sehr. Einmal, als er zurückkam, davon den Chankazi zu bekehren. Der Chankazi war der musulmanische Statthalter über ganz Navadvip und wurde an einem Abend der Devote von Chaitanya Mahaprabhu. Als das zu Ende war, diese Episode, hat Lord Chaitanya eine große Kirtan-Party in den Garten von Shridhar geführt. Und als er dort einen eisernen, mehrfach geflickten Haushaltseisenpott sah, der stand so, das war so ein richtiger zerbeulter Topf, der vor dem Eingang von Shridhars Hütte stand, nahm er diesen Topf, der zum Säubern der Hände benutzt wurde, und trank das Wasser und sagte, wenn man von einem Devoti Wasser zu sich nimmt oder den Staub oder die Speisereste, wird Bhakti im Herzen kommen. Und Bhakti ist das Wichtigste. Um Bhakti zu verteilen, bin ich erschienen. Und Kolavecha Shridhar, der äußerlich der Ärmste der Armen ist, ist doch innerlich der Reichste der Reichen. Und das möchte ich, und deswegen trinke ich von seinem Wassertopf. Gurgel, 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 gurgel. Trink, trink, trink. Danach sagte er den Devotees, sie sollten rasten im Bananenhain von Kolavecha Shridhar, und überall lagen die Devotees. Ich hoffe, es gab keine Moskitos. Und sie schliefen dann nach dem großen Harinam Sankirtan dort ein. Meine lieben Devotees, lass uns nicht mehr
am Ufer der Bhakti stehen. Lass uns hineintauchen. Und das Beste ist, wenn wir mit Devotees über Krishna hören. Oder, dann kommt Bhakti im Herzen. Oder wenn man einfach zu Krishna bittet um Bhakti. Oh, gib mir Bhakti. Mein Herz und mein Leben ist so entsetzlich leer ohne Bhakti. So entsetzlich leer, so büßenmäßig leer. Gar nicht da. Muss man klagen und jammern und beten, dass Bhakti kommt. Also, das wird ja hier richtig Mayapur-Klima. Ich bin auch nicht ganz richtig gekleidet für diese Hitze. Wisst ihr, wer Golavecha Shrita war als Lord Chaitanya, als Krishna? Krishna Lila sein, Lila sagt.
Ja.
Ja? Wer?
Die Obstverkäuferin.
Die Obstverkäuferin? Also, vielleicht habe ich da nicht die Information. Ich habe gehört von diesem Werk Ganodesha Deepika, dass er Kusuma Savagopal Sakha war. Kusuma Savagopal Sakha. Aber er war schon mit Krishna zusammen. Ich möchte hier enden, eben weil es ganz schön heiß ist. Und wie spät sind wir denn dran?
Viertel vor eins.
Viertel vor eins. Das ist ja die Zeit, oder? Ne? Ich möchte noch eine Ansage machen. Erstmal, mein Katar soll hiermit enden wie eine Kuh, die müde unter einem schattigen Baum Ruhe sucht. Hare Krishna, es geht heute ein bisschen undramatisch zu Ende. Habt ihr zu dem Thema aber noch irgendwelche Fragen? Toll, du bist noch nicht. Ich bin fast brain dead, ich werde mein Bestes versuchen. Ja, ja.
Wenn ich chante, weil es schon eine Herausforderung ist, fokussiert zu chanten, bin ich zum Teil so ein bisschen her, ja, soll ich jetzt für Krishnas Freude chanten oder soll ich chanten, um Bhakti zu erhalten, wenn es überhaupt so weit kommt.
Ja.
Was ist besser, wenn ich sage, ich bitte akzeptiere nicht, bitte beschäftige mich mit dem vom Dienst oder genieße mein Chanten Krishna? Oder ist das gleichwertig?
Danke für diese sehr gute Frage, Jai Gopal. Also das geht in verschiedenen Schritten, das Chanten, die aber nicht unbedingt folgerichtig oder Folge gemacht werden. Im Harinam Chintamani wird als erster und wichtiger Schritt gesagt, dass man Sambandha macht, das heißt in Beziehung mit Krishna tritt. Und da kannst du verschiedene Sachen machen. Du kannst über die Bedeutung zum Beispiel von dem Mantra meditieren. Das wäre, das sagt Jiva Goswami, und das wäre, wie Prabhupada sagt, bitte Radha und Krishna, beschäftigt mich wieder in eurem Service. Das wäre ein in Verbindung treten durch ein Gebet, indem du über die Meaning, die Bedeutung des Mantras chantest. Du kannst aber auch in Verbindung treten auf eine andere Art und Weise, indem du zum Beispiel denkst, ich sitze jetzt hier, ich habe eine Riesenwoche hinter mir, ich will mich jetzt mit Krishna verbinden und will für Krishnas Freude singen. Ich will gleich Service machen sozusagen. Ich brauche jetzt nicht zu beten um Service, kannst du führen, ich mache einfach den Service, ich chante hier mit den Devotees. Die Hauptessenz vom sagen wir mal, von all diesen vielen Aussagen, die zum Teil so erscheinen, als wären sie verschiedene Aussagen. Das, was sie alle verbindet, ist dieser Punkt des Sambandha. Wenn du chantest, ohne eine Verbindung mit Krishna aufzunehmen, hast du nur einen Schatten von dem Heiligen Namen. Und wenn du chantest, indem du eine Verbindung mit Krishna aufnimmst, dann besteht die Möglichkeit, dass du den wirklichen oder richtigen Heiligen Namen triffst. Es geht um das sich verbinden mit Krishna. Und ich würde dir einfach empfehlen zu sehen, was bei dir jeweils so anliegt. Also sehr oft ist es so, ich habe gemerkt, wenn ich gebeten werde zu chanten und das Chanten zu lieben, dann ist in meinem Fall, mache ich es einfach so, dass ich versuche, Krishna zufriedenzustellen durch das Chanten, weil ich weiß, das ist meine einzige Möglichkeit. Ich kann ja nicht singen, ich habe kein Taktgefühl, ich fange immer auf der falschen Ton und mit dem falschen Ton an. Also das Einzige, wo ich eine Chance sehe, ist zu versuchen, Krishna das so zu opfern, nicht wie ein Kind, was eine Blume darbringt. Also es geht um Connection, kein Disconnected Chant mehr. Ich habe noch andere, Nandarani Priya.
Könntest du vielleicht noch die Definition von Gargamuni?
Von Gargamuni, ja. Gargamuni. Wie kommt dein Interesse an Gargamuni?
Einfach. Ich habe nur gesagt, dass du es noch erwähnen
musst. Oh ja. Mhm, gut, gerne. Gargamuni sagt, Bhakti bedeutet eine Liebe für die Erzählung über den Herrn. Und Bhakti wird und eine Liebe für die Erzählung des Herrn, wenn der Herr also was erzählt. Tolle Definition, ne? Ich will mehr über Krishna hören. Das ist Bhakti, diese Anwandlung. Ist ja klar, weil das ist eine Liebe, Nadarani Priyad. Wenn du jemanden gerne machst, dann interessiert dich plötzlich alles über den. Wie groß er ist, was er gerne isst, wie schnell er in der Kurve am Zürichberg am liebsten fährt. Und verschiedenste Details werden plötzlich total interessant. Ne? Gut. Danke, dass ihr das mitverfolgt. Also, mir tut das jetzt ein bisschen leid. Ich habe das zum Schluss nicht so richtig rausgebracht. Als Lord Chaitanya sich Kulavecha dann so zeigte, nämlich nicht mehr als Brahmanboy, der mit ihm argumentierte, sondern als der Herr selber, als Krishna im Vrindavan, war Kulavecha natürlich total überwältigt und es tat ihm im ersten Augenblick leid, dass er mit ihm gefeilscht hatte um den Preis. Der Herr ging darüber hinweg und sagte dann, du musst dir jetzt was wünschen von mir. Und Kulavecha wusste also nicht, was er sich wünschen sollte. Und der Herr sagte ihm, willst du nicht die 8 mystischen Vollkommenheiten haben? Das ist nicht schlecht, wenn man 8 mystische Vollkommenheiten hat. Puh. Also ihr wisst, was das ist, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also dann ist wirklich viel möglich im Leben. Also das ist richtig klasse. Anima. Ach, das sind noch die für Kinder, aber dann geht's los. Alles zu kriegen, was man sich wünscht. Prakamya City, die Kraft zu haben, alles zu tun in der materiellen Natur. Gezeiten zu entfesseln, alles zu genießen. Und überall hinzugehen, nur durch den Wunsch, also da muss man nicht gehen, man verschwindet und erscheint. Und dann völlig, völlig unbehindert zu sein durch die drei Gunas. Du kannst alles machen. Du willst ein neues Retreat-Zentrum? Zum. Dann steht es da. So weiter. Es ist eine unglaubliche Schaffensgewalt. Aber Shita sagte, führ mich bitte nicht in Versuchung. Ich möchte all das nicht. Dann nimm wenigstens ein Königreich. Du bist so arm, du hast Löcher in den Häusern, in deinem Ruf. Nee, sagte Kolavitscha Shita. Ich will nur dich. Wisst ihr, wie Krishna dann reagiert, wenn man sagt, ich will nur dich, Krishna? Auch in der Beziehung. Ne? Man sagt noch, mir ist so egal, dass du Computerexperte bist, dass du ein Auto fährst, dass du was du hast, dass du eine beheizbare Wohnung hast. Ich will nur dich. Ja, das ist Liebe. Ne? Und wenn du mit mir argumentieren willst, fein, lass uns argumentieren, wenn das dein Spaßvergnügen ist. Ne? Gut. Und dann gab ihm Lord Chaitanya das, was nicht Brahma und Shiva haben, nämlich diese Prema Bhakti. Das gab ihm so hier für dich. Ich möchte jetzt aufhören. Ich möchte ein Dankeschön für eure Teilnahme. Ich möchte eine ganz wichtige Ansage machen. Ich möchte heute Abend sehr gern einen Vrindavan-Abend gestalten. Wir haben da verschiedene Ideen. Ich muss es aber noch mit einander. Ich weiß den Namen nicht sagen, wer. Einander Vrindavan Chandra erzählen. Ananda Chaitanya, so, ich weiß, es ist ein bisschen heiß, das Gehirn wird jetzt ein bisschen gekocht. Und wir machen aber einen Vrindavan-Abend und ich möchte euch bitten, möglichst pünktlich einzutreffen. Es fängt fängt das immer an, 20 Uhr, ne?
20 Uhr.
Ja,
20 Uhr. Also 7.30 Uhr eigentlich.
7.30
Uhr.
19.30 Uhr ist Gora Arti. Und dann, also spätestens danach, 19.30 Uhr schon gut und so weiter. Ich würde euch auch bitten, vielleicht eine Blume mitzubringen für die Deities. Gibt es Blumen? Ja, bestimmt, oder?
Schön, aber man muss aufpassen, wo man sie pflückt. Also auf der Wiesen ist es strikt verboten.
Oh.
Aber am Raum? Aber wenn man
im Wald gibt es wenig Blumen, aber
ja. Nicht, dass die Schweizer Feldjäger holen und euch abschießen. Also wir haben hier die absolute Freiheit. Also nicht auf die Wiesen gehen.
Nicht Wiesen herumlaufen. Die Bauern sehen das nicht wahrscheinlich.
Ja, nicht auf den Wiesen. Also lass uns das bitte respektieren. Weil die sind. Ich glaube, jetzt ist es okay, weil wir uns wirklich an die Zeiten auch halten. Aber das war für die schon schwach, so viel Hare Krishna auf einmal. Das hat richtig. Den Käse in Schwingung gebracht. Das war überall gegenwärtig. Gut, also spätestens 20 Uhr, vielleicht schon früher, kommt und wenn ihr eine Blume mitbringt, ist es gut, weil wir dann ein bisschen in den Spirit von Vrindavan und Bhakti hineinkommen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Bitte entschuldigt meine etwas müde Art heute. Aber heute Abend bin ich voll da wieder. Alles Gute und Hare Krishna.
Hare
Krishna. Hare Krishna.